Der 21-jährige mutmaßliche Attentäter von Berlin war bekanntlich von der Polizei als Gefährder eingestuft. Eine seiner Auflagen nach seinem Prozess war, dass er an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen musste. Zweimal war er zu einem Beratungsgespräch beim Violence Prevention Network, also Gefahrenvorbeugungsnetzwerk in Berlin. Der Pädagoge und Politikwissenschaftler Thomas Mücke ist Mitgründer dieses Projekts. Herr Mücke, wie kooperativ hat sich Abdul B. bei diesen Gesprächen verhalten?
Ja, formell war er aufgeschlossen in der Form, dass er dran teilgenommen hat. Er ist auch pünktlich zu den Terminen gekommen, aber er wirkte in seinen Aussagen sehr kontrolliert. Er war nicht fassbar für uns gewesen und das war nicht erkennbar gewesen, dass sich hier wirklich eine authentische Arbeitsbeziehung aufbauen lässt.
Das heißt, Ihre Mitarbeiter hatten den Eindruck, dass er das nur spielt, diese Zugänglichkeit?
Wir konnten es nicht ausschließen. Das ist der Punkt. Man kann nicht in die Köpfe einer Person hineinschauen, aber wir merken schon so, dass jemand sich so verhält, dass wir das Gefühl haben, wir können die Person nicht fassen und dann wird es schwierig.
In der kommenden Woche sollte es ja, glaube ich, noch einen Termin geben. Dazu kommt es jetzt ja nicht mehr. Aber was wäre passiert, wenn er sich dann weiter so verhalten hätte?
Ja, der Termin wäre gestern gewesen und dann hätten wir ihn damit das offengelegt, dass wir die Anforderung haben, dass er hier auch sehr offen redet über das, wie es zum Radikalisierungsprozess kommt, dass er sich offen auf den Prozess einlässt und hätten jetzt mal dann geschaut, was er dann gesagt hätte und dann hätten wir die Entscheidung getroffen, können wir mit ihm arbeiten oder können wir nicht mit ihm arbeiten.
Wenn jetzt mal abseits vom Fall Abdul B. solche jungen, radikalisierten Menschen zu Ihren Beratungsgesprächen kommen und sich dann öffnen, welche sind die, sagen wir, Feindbilder, die da im Mittelpunkt stehen? Sind das in erster Linie, in Anführungszeichen, die Juden?
Es sind alle möglichen Menschen, die Feindesliste ist sehr lang, alles die, die nicht zu ihrer Ideologie dazugehören. Das heißt, alle, die jenseits des Bildes des wahren Islams sind, sind aus ihrer Sicht Feinde. Also es ist eine sehr große Feindesliste.
Homophobie, die gibt es natürlich auch in der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft, aber auch unter Muslimen, die man nicht unbedingt als radikal bezeichnen würde, gibt es anscheinend oft Ablehnung von schwulem und lesbischem Leben. Das hat Eren Güvercin heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Er ist Vizevorsitzender der Alhambra-Gesellschaft, die sich für die Förderung von Toleranz einsetzt.
Wir müssen als Gesellschaft, aber vor allem wir als muslimische Community uns, und das ist längst überfällig, uns die Frage stellen, wie kann ein junger Muslim, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, hier zur Schule gegangen ist, wie kann er islamistische Querfeindlichkeit als ideologische Einstellung haben? Und da müssen wir darüber sprechen, warum in den Moscheegemeinden diese Themen nicht besprochen werden, warum das nicht adressiert wird. Und es gibt auch so eine latente Abwertung von queerem Leben, was leider sehr weit verbreitet ist in unserer muslimischen Community in Deutschland.
Sagt Eren Güvercin von der Alhambra-Gesellschaft. Wir sprechen weiter mit Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Herr Mücke, wenn Queerfeindlichkeit auch über islamistische Kreise hinaus so weit verbreitet ist, wie sehr erschwert das die Arbeit mit Ihren Klienten?
Ja, also je toleranter und offener eine Gesellschaft ist, so der Vielfältigkeit des Lebens und damit auch der sexuellen Identität, desto leichter kann man natürlich dann auch mit jungen Menschen arbeiten, sich da auch zu öffnen. Wir wissen, dass Queerfeindlichkeit ein großes Thema ist und wir müssen immer wieder schauen, dass es nicht zu diesen menschenverachtenden Einstellungen kommt. Deswegen arbeiten wir auch daran, warum siehst du denn einen Mensch, der anders leben möchte als du, als feindlich gesinnt gegenüber? Das ist mit Thema in dem Deradikalisierungsprogramm.
Und wie gut lässt sich eigentlich dann am Ende so eines Prozesses, also am Ende vieler Gespräche, abschätzen, ob die Deradikalisierung wirklich gelungen ist?
Das ist ein langjähriger Prozess und wir haben da ganz klare Kriterien, nämlich geht keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus, hat die Person sich von den extremistischen Organisationen distanziert, hat sie sich aber auch von menschenverachtenden Einstellungen distanziert, ist sie sozial integriert Und wie kann die Person mit persönlichen Krisen umgehen? Weil jeder Radikalisierungsprozess hat vorher persönliche Krisen gehabt, die dann destruktiv geklärt worden sind. Ist er in der Lage, wenn wieder eine Krise entsteht in seinem Leben, dass es nicht dazu führt, dass er in die extremistische Szene zurückgeratet? Und das schauen wir uns genau an. Und wir haben ja, wie gesagt, in dem Bereich mit 490 gefahrenrelevanten Fällen zu tun gehabt und von dem es nur einen Rückfall gab. Das heißt, und da schaut man sehr genau rein. Rückfall heißt, ist er wieder straffällig geworden, gewalttätig oder hat er sich der extremistischen Szene zugeordnet? Und das ist schon eine sehr, da merkt man, wie wirksam diese Programme sein können. Und ich warne davor, was passieren würde, wenn man mit diesen Personen nicht arbeiten würde, denn dann hätten wir wieder solche Entwicklungsprozesse, die zu diesen tragischen Ereignissen führen, wie wir sie am Wochenende erlebt haben.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Alle Folgen in ARD Sounds.